Ja, ich darf als Lehrer arbeiten. Das ist mal ein großes Vergnügen, mal ein kleineres Vergnügen. Auf alle Fälle, wenn man bei Jüngeren im Unterricht ist, fängt das mit so ordentlich Gewusel an. Und man kann dann als Lehrer schauen, dass man relativ schnell Aufmerksamkeit gewinnt und eine gewisse Ruhe herstellt. An einem Tag, da stand zu Beginn der Stunde schon ein Schüler direkt neben mir am Pult mit einem Katalog in der Hand. Und ich habe gesagt, ja, setz dich doch mal hin. Nein, Herr Lotz, wissen Sie, was ich neu bekommen habe? Das hatte mich in diesem Moment wenig interessiert, es war relativ laut. Und habe ich gesagt, was? Ja. Und er fing an, in seinem Katalog zu blättern, um mir dann zu zeigen, was er da hat. Ich habe mich noch nie so für Modellautos großartig interessiert, für Kataloge, in denen all diese Fahrzeuge abgebildet sind, auch nicht. Aber was mich fasziniert hat, das war die Begeisterung von diesem Jungen für sein neues Spielzeug, das er hatte. Es war ihm so wichtig, dass er jedem davon erzählen wollte, es zeigen wollte und dann mir den Katalog präsentiert hat. Und später hat er mir noch mehr Autos aus dem Katalog gezeigt, aber das war dann gegen Ende der Stunde. Zwischendurch haben wir ein bisschen Unterricht gemacht. Diese Begeisterungsfähigkeit war es, die mich angesteckt hat. Und ich frage mich manchmal so in meinem Leben, wo ist die Begeisterung, wo ist die Begeisterungsfähigkeit? Und mir fällt auf, dass wir in unserer Kultur doch sehr zur Sachlichkeit neigen. Nicht zu viele emotionale Peaks nach oben und nach unten, nicht zu viel zeigen von dem, was uns bewegt. Begeisterung, die man zeigt, macht verletzlich. Die anderen wissen, was einem wichtig ist und können dann dort auch ansetzen, wenn sie uns wehtun wollten. Es ist anerzogen, dass wir soziale, innere Sicherheitsmechanismen haben, aber ironischerweise ist Begeisterung genau das, was Menschen als authentisch, lebendig und anziehend empfinden. Begeisterung ist also das, was Menschen als authentisch, lebendig und anziehend empfinden. In der heutigen Predigt geht es um einen Text von Paulus im Römerbrief am Anfang. Und Paulus ist jemand, der am Anfang in seinen Briefen das reinschreibt, was ihm besonders wichtig ist. Und im Römerbrief schreibt er dann von seiner Begeisterung, von seiner inneren Überzeugung, von seiner Leidenschaft in den Versen 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Ich schäme mich nicht. So fängt das Ganze an. Ich schäme mich nicht für die Botschaft von Jesus Christus. Ich schäme mich nicht für das, was Gott in meinem Leben bewirkt hat. Ich schäme mich nicht für das, was Gott tun möchte. Das sagt Paulus. Aber wie geht's mir damit? Ich schäme mich nicht. Fragezeichen. Es ist gut, mal zu schauen, was ist denn überhaupt dieses Schämen? Was ist Scham? Ich habe mir dazu notiert, Scham ist das Gefühl, als Mensch defizitär zu sein und dafür gesehen zu werden. Es geht nicht um mein Tun an sich, sondern um mein Sein. Die Scham stellt meine eigene Identität in Frage, nicht mein Tun, sondern den ganzen Menschen. Ich schäme mich nicht. Es ist die Frage, warum sollte sich jemand überhaupt für seinen Glauben schämen? Zur Zeit des Paulus war es so, dass Christen vom Image her unter den Römern als sehr schwierig angesehen wurden. Es ging schließlich um die Botschaft von einem Menschen, von Gottes Sohn, der am Kreuz hingerichtet wurde. Er wird für diese Tat von Christen als Retter und Erlöser gefeiert und verehrt, aber für den Römer an sich war das die niedrigste und schlechteste Form der Hinrichtung, das Entwürdigendste überhaupt. Warum sollte man jemanden verehren, der auf diese Art aus dem Leben geschieden ist? Das machte keinen Sinn. Aus Sicht der Antike war Jesus und seine Botschaft schwach, peinlich, absurd, nichts für Intellektuelle. Und in diese Zeit hinein sagt Paulus, auch wenn alle sagen, dass es irgendwie nicht nachvollziehbar, dass ihr an einen Gescheiterten glaubt, sagt Paulus, doch, ich glaube. Ich glaube aus voller Überzeugung. Ich habe entdeckt, dass in diesem Weg ans Kreuz, dann die Auferstehung, die Himmelfahrt, dass da eine besondere Kraft liegt. In der Konsequenz, in der Kirchengeschichte wissen wir es, wurden Christen nicht nur belächelt, sie wurden verfolgt, zunehmend und dann auch ausgegrenzt und hingerichtet, wenn sie geoutet wurden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Es ist die Frage, wie es uns mit dieser Botschaft geht und wie geht es uns mit diesem Bekennen in der Öffentlichkeit, in der Familie, im Umfeld. Ich habe mit Jugendlichen mal über das Thema gesprochen, in einer Jugendgruppe. Und da haben die gesagt, ja, also meine Freunde in der Schule, ich glaube, die haben schon eine Ahnung. Die wissen zumindest, dass ich Freitagsabend nichts kann. Das wissen die. Aber über Glauben geredet wurde weniger. Mittlerweile hat sich das Klima etwas verändert. Es wird mehr über Glauben geredet, nicht so sehr über Kirche. Das ist auch ganz gut. Es wird mehr über die Beziehung zu Gott und so weiter gesprochen. Es ist nicht mehr so uncool. In der Schule begegnen mir immer wieder Leute und dort habe ich Möglichkeit auch ja, über Glauben zu reden. Als Religionslehrer gehört das dazu und erinnere mich noch gut an einen Schüler, der zu mir kam und sagte, ja, Herr Lotz, nur das klar ist, ich glaube nicht an Gott. Sag ja, was glaubst du? Ich glaube an Wissenschaft. Er sagt, ui, auf welchem Stand? Und habe das so ein bisschen hinterfragt und es waren die Naturwissenschaften, die es ihm angetan haben. Und habe ich gesagt, schau mal, dir ist bestimmt aufgefallen, dass man in den Naturwissenschaften über alles spricht, was man beschreiben kann in der Natur und drumherum. Es wird aber ganz bewusst, ganz gezielt nicht über Gott gesprochen. Dieses Thema wird überhaupt nicht angegangen. Wie kannst du dann auf Basis von Naturwissenschaften dich zu deinem Glauben oder zu der Beziehung zu Gott äußern? Das ist wissenschaftlich gar nicht zulässig, weil es dort nicht thematisiert wurde. Und ich versuche dann aufzuzeigen, auch im Unterricht, dass Leben so viel mehr ist als das, was Naturwissenschaften abbilden können. Ich habe ein Beispiel geklaut von John Lennox, den man im Internet sehen kann, gute Bücher geschrieben, sehr, sehr kluger Mann, älterer Herr, ehemaliger Mathematikprofessor. Und der sagt, schau, wenn ich dir einen Kuchen schenke, weil ich dir eine Freude machen möchte, dann kann der Naturwissenschaftler hingehen und kann diesen Kuchen analysieren. Der kann dir sagen, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Der kann dir den Feuchtigkeitsgrad bestimmen. Der kann dir auch sagen, wie wahrscheinlich die Backdauer war und die Backtemperatur. Aber das Wichtigste von diesem Kuchen kann er dir nicht sagen. Warum gibt es den Kuchen? Wozu ist er gebacken worden? Das kann man mit keiner wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Methode herausfinden und nachweisen. Und so ist auch im Leben, dass so viel mehr da ist, als das, was naturwissenschaftlich abgebildet werden kann. Wozu bist du da? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind nur so ein paar Fragen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich schäme mich dieser Botschaft von Jesus nicht. Und ich habe schon also die Frage gestellt, wie geht's jedem Einzelnen damit? Wie geht's Ihnen, wie geht's euch damit? Ich kann von mir nur sagen, nach vielen Jahren habe ich da immer noch Herzklopfen in der einen oder anderen Situation, um über das zu reden, was mich da bewegt. Und ein Gefühl von Scham ist eine ganz natürliche Reaktion, denn Scham ist das Zeichen kultureller Fremdheit. Das heißt, unser Glaube ist so anders als das, was sonst gelebt wird. Unsere Wertmaßstäbe sind so anders als die, die sonst im weltlichen Kontext gelten. Und deshalb ist es ganz normal, wenn man weiß, man ist so ganz anders als der Mainstream, dass auch da ein Gefühl von Scham, von Furcht dabei sein kann. Aber es darf auf keinen Fall bestimmend sein, und darf auf keinen Fall verhindern, dass wir über Glauben reden. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. die Kraft Gottes wird hier betont. Es ist nicht die Idee, die Moral, die Philosophie, die im Vordergrund steht, wie man so manchmal als Eindruck hat, wenn man gewisse theologische Texte liest. Es geht um Dynamis, das ist das griechische Wort für Kraft, eine real wirksame Kraft. Die Botschaft von Jesus ist damit nicht nur Information, sondern das ist Transformation, Veränderung, erfahrbar sein. Und darüber sollten wir sprechen, was wir erfahren haben. Mich selber faszinieren Lebensgeschichten von Menschen, die diese Erfahrung mit der Kraft Gottes gemacht haben. Dieses Lebensverändernde, dieses Erneuernde. Eine gute Quelle dafür ist die Sendereihe bei ERF, Mensch Gott. Wir haben im Rahmen der Gemeindefreizeit samstagmittags auch die Möglichkeit, Evangeliumsrundfunk zu besuchen, die Arbeit kennenzulernen. Und in dieser Reihe werden immer wieder Menschen, zum Teil unbekannt, zum Teil bekannt, interviewt und sie erzählen, wie sie Gott begegnet sind. Und ich hatte es zuletzt angesprochen von einem Rapper mit angolanischen Wurzeln, der davon erzählte. Er hat erzählt, wie er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist hier in Deutschland, seinen Platz gesucht hat, Rassismus erlebt hat, Gewalt erlebt hat und auch verbreitet hat, mit 19 Jahren schließlich ins Gefängnis kam. Zu seinem Vater hat er ein gespaltenes Verhältnis, aber was ihm auffiel, sein Vater, ein überzeugter Christ, begegnete ihm trotz seiner ganzen Eskapaden mit Liebe. Und dann war sein Cousin, der ihn im Gefängnis besuchte, und er wusste, dass sein Cousin ganz viel Drogenerfahrung hat, schwierige Verhältnisse auch hatte. Und jetzt kam der und war so ganz anders und irgendwas stimmte da nicht. Und dieser Cousin sprach mit ihm plötzlich über seinen Glauben an Jesus Christus und wie er sein Leben verändert hat. Das war so ein Baustein, den dieser Rapper mitgenommen hat. Er hat nach der Gefängniszeit dann erfolgreich eine Karriere gestartet, hat viel Geld verdient, große Konzerte gegeben, große Reichweite im Internet und dann rief sie ihn, sein Vater, an, er soll mal wieder vorbeikommen. Und er dachte sich, jetzt will mir mein Vater sagen, wie schlecht mein Leben ist mit Alkohol, Drogen und allem anderen, was so zum Rapper-Image dazugehört. Und er ist widerwillig hingefahren, hat sich vorgenommen, mit seinem Vater zu brechen. Und sein Vater lud ihn ein, nach drinnen zu kommen und stellte ihm eine einfache Frage. Junge, was ist dein Prinzip? Was ist dein Lebensprinzip? Und er wusste erstmal nicht, was er antworten sollte. Was ist das? Er war verunsichert und sein Vater sagte ihm dann, wenn du die Bibel verstehst, dann verstehst du, wo du hingehst und wo ich hingehe. Und das ist sein Prinzip, sich auszurichten nach der Bibel. Er hat seinem Sohn dann den Tipp gegeben, als Musiker soll er sich mal die Sprüche in der Bibel anschauen. Er wusste erstmal nicht, was die Sprüche sind, hat dann seine Bibel aufgeschlagen, da drin gelesen und hat gespürt, da ist irgendwas sehr Herausforderndes dabei. Ich kann das Buch nicht weiterlesen, das macht was mit mir. Und er hat dann die Bibel erstmal weggepackt. Einige Zeit später fing er an zu beten und hat entdeckt, dieser Gott, von dem die Bibel berichtet, durch den die Bibel spricht, der hat Interesse an meinem Leben. Der liebt mich und er schenkt Veränderung. Und er ist zum Glauben gekommen, hat Christsein für sich entdeckt und macht jetzt auch christliche Texte in seinen Liedern. Anderes Beispiel, das mich fasziniert hat, ich habe das Buch von ihm gelesen, Daniel Schmidt, Chef des Elbschlosskellers, viele Erfahrungen mit Alkohol, Drogen und Gewalt. Und dann begegnet er diesem Jesus Christus. Auf vielfältige Art und Weise. Man kann in der Idea dazu nachlesen. Auch da habe ich ein Zitat vom 20. Oktober 2025, wo er von seinem ersten Gottesdienstbesuch berichtet. Ich wurde vom Heiligen Geist gecatcht, das heißt ergriffen. Da sind Dinge in mir passiert, da haben sich Blockaden gelöst. Traumata kamen hoch, aber es war heilend. Ich habe Antworten auf Fragen gespürt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mir stelle. Und es gibt andere Beispiele, wo sich Großes im Leben verändert hat. Für mich hat es eine Faszination, wahrscheinlich für jeden von uns hat es eine Faszination, das so zu sehen. Und dann schaue ich mir mein Leben an. Ich bin brav aufgewachsen. Meine Eltern kennen ganz viele. Und für mich war das nie die große Veränderung. Es war ein Weg. Und ich habe lange Zeit gebraucht zu entdecken, dass Gott mich liebt und dass er mein Leben nachhaltig verändert, dass seine Kraft in mir wirkt, auch wenn es nicht so spektakulär wirkt wie bei anderen, auch wenn es nicht diese ganz großen Veränderungen sind. Und das ist wichtig, die Kraft Gottes, die wirkt in uns dort, wo wir mit Jesus Christus unterwegs sind und verändert uns. Manchmal im Großen, manchmal im Kleinen. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Die Kraft Gottes bewirkt eine neue Identität. Ich kann entdecken, ich bin von Gott durch und durch geliebt und angenommen, so wie ich bin. Mit Jugendlichen habe ich mal über das Thema Sinn gesprochen. Dann habe ich gesagt, macht es Sinn, mit euch über das Thema Sinn zu sprechen? Und die haben gesagt, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber sie haben auch gesagt, wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen und nachgedacht. Und dort, wo Menschen auf der Suche sind nach Sinn und Orientierung im Leben, da ist der Glaube ganz wichtig und ganz hilfreich. Es gibt ganz viele Lebensratgeber und viele beschäftigen sich auch mit dem Thema Denken und Umgang mit Gedanken. Dazu kann man auch Podcasts hören, Bücher lesen, alles Mögliche. Und Römer 12, Vers 2 wird auch darauf hingewiesen, dass Gott und er mit seiner Kraft unser Denken verändert. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Durch Nachrichten sind wir auf Negatives gepolt. Ich fand die Bild-Zeitung ganz nett, als jetzt diese Winterkapriolen kamen. Da war eine Überschrift bei Bild Online, früher nannten wir es Winter. Heute drohender Blizzard, Lebensgefahr, alles Mögliche. Wir sind sehr in diesem katastrophischen Denken unterwegs. Und das können wir Gott auch bringen und ihn bitten, dass er unser Denken verändert, ausrichtet auf das Positive, ausrichtet auf seine Möglichkeiten, ausrichtet darauf, dass wir ihm vertrauen können. Vers 17 heißt es dann, also Ende Vers 16, noch Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und dann Vers 17, sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Das geschieht einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Und das ist das, was mich fasziniert, dieses Thema Glauben. Und Martin Luther, wenn man sich das anschaut, der wie kein anderer darum gekämpft hat, Gott kennenzulernen und Gott zu entdecken. Und wie bist du Gott? Wer bist du? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie entdecke ich, dass Gott auch ein liebender Gott ist? Und er hat alles getan, was er sich vorstellen konnte und was damals so im frommen Bereich üblich war. Er hat gefastet ganz, ganz viel. Er ist gepilgert. Er hat alle möglichen Entsagungen auf sich genommen, um Gott näher zu sein und ihn kennenzulernen. Und dann stolpert er über unseren Text. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht, weil er sonderlich viel geleistet hat oder überhaupt was geleistet hat, sondern aus Glauben. Und das ist, was mich fasziniert, wenn wir uns die ganze religiöse und weltanschauliche Szene anschauen, dann wird überall gesagt, was du tun musst, um dich selbst zu retten. Fridays for Future, Klimakleber, die ganze Bewegung, die sagt, es ist eine Katastrophe, wie wir leben. Wir müssen uns verändern, wir können selber die Welt retten, wenn wir dies und jenes tun. In Religionen wird gesagt, wie oft man fasten muss, wie man beten sollte, wie dies und jenes alles sein müsste. Und dann könnte man sich selber vielleicht erlösen. Und die Bibel sagt, nee, vergiss es. Diese Erlösung ist etwas so Wertvolles und so Wichtiges und Fundamentales, dass du nichts tun kannst. Aber ich, Gott, ich habe dir den Weg bereitet. Dadurch, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, streckt er uns die Hand entgegen und lädt uns ein, uns von ihm beschenken zu lassen und ja die Vergebung von ihm in Anspruch zu nehmen. Es ist Glaube. Unsere Logik ist, ich bin gerecht, wenn ich gut genug bin. Aber wann bin ich gut genug? Die Logik Gottes ist so ganz anders. Du bist gerecht, weil ich dich annehme. Weil ich dich annehme, so wie du bist. Jetzt ist immer die große Frage, was versteht man denn unter Glauben? Das ist so ein Teekesselchen, das manchmal eine Verunsicherheit und manchmal eine Zuversicht ausdrückt. Ich glaube, da hinten rechts irgendwo, da könnte es sein, das ist keine feste Gewissheit. Ich glaube an Gott, das sieht schon wieder ganz anders aus. Und wenn wir überlegen, was bedeutet das Wort Glauben, dann ist Glauben Vertrauen. Es ist Beziehung, sich Gott anvertrauen, sich ihm öffnen. Glaube kann aber noch viel mehr sein und das ist auch wichtig, Glaube als ein sich darauf verlassen. In unseren Handlungen, in unserem Alltag darauf verlassen, Gott geht mit, Gott ist treu, Gott steht zu mir, Gott steht zu seinen Zusagen, die er uns auch in der Bibel gegeben hat. Glaube ist letztendlich das, worauf du, worauf ich, worauf wir unsere Sicherheit gründen. Glaube ist nicht primär eine Meinung über Gott, sondern eine Haltung des Vertrauens, die das eigene Leben trägt. Und dann gibt es noch den kleinen Einschub im Vers 16, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen, das zeigt, die Botschaft von Christus, die Botschaft Gottes sprengt ethnische, kulturelle und moralische Grenzen, ist eine Botschaft für alle, für uns. Und es ist so wichtig, dass wir das weitergeben. Da ist der Schüler, von dem ich am Anfang erzählt habe, der hat ein neues Modellauto. Wow! Das war für ihn ganz, ganz wichtig und er ist hingegangen und hat diesen Moment mit anderen geteilt. Und es ist prima und die Bibel fordert uns dazu auf und lädt uns dazu ein, auch das, was wir mit Gott erlebt haben, mit anderen zu teilen und es weiterzugeben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine gute Botschaft und diese Botschaft soll gehört werden in Oberzhausen und drüber hinaus. Das Evangelium ist die befreiende Nachricht, dass dein Wert nicht von deiner Stärke abhängt, sondern von Gottes Treue. Und diese Treue dürfen wir weitergeben und wir dürfen sie dankbar feiern und würdigen. Keiner ist wie du, haben wir vorhin gesungen und wir sind dankbar, dass wir mit diesem Gott verbunden sein dürfen. Amen.